Oliver Platschka, ich freue mich, Sie hier bei Klett-Cotta zu treffen. Sie haben Anglistik und Ethnologie in Heidelberg studiert und von Ihnen stammt auch der Roman Fährworte oder der Spiegel des Herrn Bartomeu Löw.
Bartholomew.
Ja. 2008 haben Sie dafür den Deutschen Fantastikpreis in der Sparte erstes deutsches Romanbuch, Romanwerk erhalten.
Ja, bestes deutschsprachiges Debüt.
Genau, das war's, ja. Sie haben jetzt bei Klett-Cotta ein Buch herausgegeben, Der Magier von Montparnasse. Mhm. Können Sie mir in zwei, drei Sätzen sagen, was es geht?
Es geht um den titelgebenden Magier, Ravi, und seine Assistentin Blanche, die sich am Ende einer langen Reihe sehr erfolgreicher Vorstellungen genötigt sehen, eine der ältesten Regeln der Zaubererzunft zu brechen. Sie setzen echte Magie auf der Bühne ein und das führt zu einer Menge Schwierigkeiten, denn die geheime Gesellschaft, die alle Magie überwacht, hält die Zeit an, um Ravi und Blanche ein wenig auf den Zahn zu fühlen, was sie sich dabei gedacht haben. Und damit stehen nun Ravi und Blanche und alle Bewohner des Künstlerviertels von Montparnasse vor dem Problem, dass sich derselbe Sonntag immer und immer wieder wiederholt. Und sie müssen rausfinden, wie sie einen Ausweg aus diesem Gefängnis finden.
Ja, jetzt haben Sie aber auch schon viel verraten im Roman. Aber ich finde bei Ihnen den Satz, Zauberer sind nicht immun gegen Magie. Ist das so ein bisschen das Thema des Buches?
Ja, denn natürlich alle Bewohner oder Gefangenen dieses Viertels sind zu gleichem Maße betroffen von diesem Effekt, haben aber auch selbst Einfluss auf ihre Umgebung. Zauberer weniger, andere mehr. Es ist ein Buch über Möglichkeiten und wie aus kleinen Begegnungen die große Konsequenzen auch haben können. Denn jeder dieser Tage wird ein wenig anders als der vorhergehende.
Gibt es denn wirklich einen Unterschied zwischen Zauberei und Magie?
Wenn wir mit Zauberei meinen wir, oder meine ich in dem Buch meistens die Bühnenzauberei. Mhm. Das heißt, das so tun, als ob die Tricks, wie sie Houdini beispielsweise zu der Zeit auch vorgeführt hat. Mhm. Und mit Magie meine ich eben tatsächlich etwas, was gegen die Naturgesetze, wie wir sie kennen, verstößt oder sie bricht oder neue Gesetze erschafft.
Mhm. Diese Société Silencieuse, die da vorkommt, gab es die?
Nein, natürlich nicht, aber ich habe sie auf dem Vorbild von einigen real existierenden Geheimbünden aufgebaut. Also es gab zu der Zeit eine große Begeisterung für Spiritismus und auch für Magie. Ausgerechnet Houdini hat regelrechte Feldzüge gegen diese Scharlatane, wie er sie nannte, geführt. Und wenn wir nochmal 20 Jahre zurückgehen, dann sehen Sie auch, dass zum Beispiel in England eine Menge bedeutender Künstler und Schriftsteller auch Mitglied in sogenannten magischen Geheimbünden waren. Und an denen habe ich mich ein bisschen orientiert. Aber die Société ist eine Erfindung natürlich.
Also ein Buch gibt es sie.
Im Buch gibt es sie, richtig. Im Buch gibt es sie wirklich. Im Buch ist sie sehr real.
Wie sind Sie auf das ganze Thema gekommen?
Und ich wollte, ähnlich wie in Fairwater, einen Roman schreiben, der in der wirklichen Welt spielt, aber dann bricht eben etwas Außerweltliches oder Überweltliches in diese Welt ein. Und dazu wollte ich eben diesen besonderen Zauber der 20er Jahre in Paris einmal einfangen. Und dachte ich mir, warum nicht eine Geschichte über die Magie und ihren Widerstreit mit der Wirklichkeit in dieser Welt damals ansiedeln.
Ja. Wenn man auf die allererste Umschlagseite innen guckt, da geht es hier um die Carrefour Vavin.
Ja.
Haben Sie mal gewohnt oder warum gerade ausgerechnet diese Kreuzung? Das ist die Kreuzung am Boulevard Montparnasse,
genau.
An dem auch wo er den Boulevard Raspail kreuzt.
Ganz
genau. Und dort, wo man auch diese tolle Statue von meinem Lieblingsautor Balzac findet.
Genau, die damals für ziemlich viel Wirbel gesorgt hat, weil Rodin sich entschlossen hat, Balzac in einer relativ respektlosen Art und Weise darzustellen, nämlich in seinem Morgenmantel. Aber diese Straßenkreuzung war historisch wirklich der Dreh- und Angelpunkt für die Künstler in den 20er Jahren. Und ich habe tatsächlich einige Tage dort gewohnt, aber auch nicht
mehr. Sie haben im Jardin gewohnt?
Ich habe in dem Hotel gewohnt, das Vorlage für das Jardin war. Es ist immer noch ein sehr charmantes und empfehlenswertes kleines Hotel. Heißt aber heute einfach, ich glaube, es ist ein Hotel Raspail. Mhm. Und historisch war es das Hotel de la Haute Loire.
Ja. Und die Geschichte spielt sich zwischen dem Lokal Le Select, dem Café de la Rotonde, dem Café du Dôme ab.
Ja, also genau wie Hemingway und seine Freunde damals ziehen die Hauptpersonen mehrmals von der einen Straßenseite auf die andere Straßenseite, trinken hier einen Kaffee, hier einen Cognac.
Mhm. Man hat in diesem Viertel, in diesem
Kreuzung. Ja, genau. Also man hat sehr wenig Fußwege zurückzulegen. Das ganze Leben hat sich damals wirklich auf diese kleine Kreuzung konzentriert.
Und wieso kommen Sie noch auf das Bobino, das ist in der Rue de la Gaîté. Ist es heute noch da?
Ja, also das hat auch umgebaut und hat, glaube ich, minimal seinen Standort geändert, aber es ist immer noch da. Einfach aus dem Grund, weil diese ganzen anderen Etablissements hauptsächlich eben Cafés oder Bars waren. Und ich brauchte eben eine Lokalität, in der Ravi seine Auftritte machen kann. Also wo es eine große Bühne gibt, auf der auch ein Zauberkünstler auftreten könnte. Und das Bobino war die realistischste Lösung einfach.
Gibt es Vorbilder für Ihren Roman?
Es gibt
oder für die Art und Weise Fantasy?
Ich versuche natürlich schon, meinen großen Vorbildern nachzueifern. Beispielsweise hat Peter S. Spiegel einen wunderbaren Fantasy-Roman geschrieben. Es kamen drei Damen im Abendrot, heißt der auf Deutsch, auf Englisch The Innkeeper's Song, der auch fast ausschließlich in einer kleinen Herberge an einer Kreuzung spielt. Da hören die Gemeinsamkeiten dann auf, aber da habe ich mir ein bisschen diese Grundidee auch geborgt, dass man also auf einem sehr begrenzten Schauplatz trotzdem eine spannende Geschichte erzählen kann. Wenn man sich nur anguckt, wie haben die jeweiligen Leute ihren Blick darauf, also vom Küchenjungen bis zum Eigentümer, dann natürlich bietet sich der Vergleich zu Täglich grüßt das Murmeltier an, wobei die Macher von Murmeltier auch nicht die ersten waren, die auf die Idee kamen, einen sich immer wiederholenden Tag zu schildern. Das gab es auch vorher schon, aber das ist das populärste Beispiel für diese Art von Zeitschleifengeschichte natürlich.
Ja, ich finde es so interessant, wie Ihre Personen das jeweils am Anfang aussaßen, Ich-Perspektiven schildern.
Ja, es wird sehr kompliziert dadurch, weil natürlich die Leute, die von der Zeitschleife betroffen sind, wie Justine, die können ja immer nur maximal vom Abend desselben Tages auf die Geschehnisse zurückblicken, während die Zauberer, die von der Zeitschleife nicht in dem Maße betroffen sind, da kommen wir auf die Immunität wieder zu sprechen, die können natürlich von einem beliebig weiten Zeitpunkt in der Zukunft auf diese Geschehnisse damals in Montparnasse zurückblicken.
Diese Fantastik als Genre, wie kann man das genauer beschreiben?
Da gibt es sehr geteilte Auffassungen drüber. Also ich habe ja auch Literaturwissenschaften studiert also als konservativer Literaturwissenschaftler würde ich sagen, Fantastik ist eigentlich ein Genre, das heute so nur noch selten existiert und hauptsächlich im Horror aufgegangen ist. Es geht um den Einbruch etwas Übernatürlichen in unsere Realität und die Reaktion darauf. Es geht um diesen Konflikt zweier Wirklichkeiten. Und,
die ineinander verschoben werden.
Ja, genau. Und sehr häufig auch verbunden mit der Forderung, dass auch der Leser sich im Zweifel befinden muss, sind die Geschehnisse jetzt überhaupt die Wahrheit oder nicht.
Und, es geht immer, kommt immer nah an die Möglichkeit ran, wie es sein könnte. Ne?
Ja, ganz genau. Und traditionellerweise sind das meistens Geschichten der Furcht, traditionellerweise auch meistens Kurzgeschichten. Und ich war immer sehr fasziniert davon, solche Geschichten zu schreiben, in denen jetzt der Einbruch des Magischen nicht nur etwas Erschreckendes darstellt, sondern auch etwas Wunderbares, etwas Schönes, dem sich manche der Figuren wie Justine zum Beispiel auch verbunden fühlen.
Ja, so eine Art Erweiterung des Horizonts plötzlich. Auf einmal passiert ein bisschen mehr, nicht?
Ganz genau. Und dann will man wissen, was hinter dem Horizont liegt und hat Angst, man wird es sich nie verzeihen, wenn man jetzt nicht nachschauen geht.
Das heißt schon wunderbar, wie man das allmählich einführen kann und den Leser dazu hinführen kann, wie er hier allmählich darüber bewusst wird, dass es jetzt was anderes einsetzt. Das ist ja auch in dem Moment, als die Deckel nicht aufgeht.
Ja, ganz genau. Also deswegen setze ich die magischen Elemente in dem Buch auch dezent ein. Also ich will den Leser jetzt nicht von vornherein damit erschlagen, dass da Zauberer wie in anderen Fantasy-Romanen allmächtig tun lassen können, was sie wollen.
Jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Wer soll Ihr Buch lesen? Möglichst viele, klar. Aber haben Sie eine bestimmte Zielgruppe irgendwie im Auge?
Ja, das ist eine Frage, die ist immer sehr grausam, wenn man sie einem Autor stellt.
Das ist...
ganz egozentrisch gedacht. Natürlich schon Leute wie ich, also Leute, die Gefallen daran haben, solche Geschichten zu hören, in denen mehr existiert als nur die Wirklichkeit und die auch Gefallen daran haben, ein bisschen auch ein Spiel mit der Sprache oder auf ein literarisches, möchte ich jetzt so nicht sagen, auf ein formelles Experiment auch einzulassen. Also man muss sich auf die sieben Perspektiven einlassen, man muss sich darauf einlassen, dass man hier mit der Variation eines immer gleichen Tages versorgt wird. Ich erwarte auch von meinen Lesern, wurde mir häufig auch angekreidet, dass sie meine Bücher tatsächlich Satz für Satz lesen. Ich glaube, meine Bücher sind nicht zum Querlesen geeignet.
Okay. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für den Buch.
Ich danke Ihnen vielmals für das Interview. Okay.